ARD.
Jedem auf diesem Erdenrund ist klar, es wird mit einer Freiwilligkeit nicht funktionieren. Jetzt kann man das prüfen. Also so verstehe ich Pistorius, dass er sagt, wir prüfen erstmal, ob wir das mit Freiwilligen erreichen. Jetzt kann man natürlich prüfen, ob die Erde eine Kugel ist. Das kann man prüfen, wenn man sich unsicher ist, ob nicht vielleicht die Erde doch eine Scheibe ist.
Sagt der Militärhistoriker Sönke Neitzel, und er findet, dass die Wehrpflicht unbedingt wieder eingeführt werden muss.
Wir blicken in diesem Podcast gleich auf die Bundeswehr und auf das, was Verteidigungsminister Pistorius in Sachen Wehrdienst plant.
Außerdem geht es um die Reise von Bundespräsident Steinmeier ins Baltikum. Angesichts der Bedrohung aus Russland wollen Deutschland und Lettland im Bereich Rüstung stärker zusammenarbeiten.
Und wir beschäftigen uns noch mit den Chancen auf eine baldige Waffenruhe im Gazastreifen.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 8. Juli um 16 Uhr. Und bei mir im Studio ist Gisela Former aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo, auch von mir.
Wenn wir über die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland sprechen, stellt sich ja die Frage, ob es bald wieder eine Wehrpflicht geben wird, so wie früher. Im Verteidigungsministerium wird an einem Gesetzentwurf gearbeitet. Was steht denn drin?
Also, es gibt ihn, ja, aber der Gesetzentwurf ist noch in der Abstimmung. Das heißt, da kann sich noch etwas ändern. Einiges ist aber schon durchgesickert, nämlich, dass unter bestimmten Bedingungen die Wehrpflicht tatsächlich wieder eingeführt werden könnte. Mehr darüber weiß unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, Tim Aßmann.
Über eine bessere Besoldung und andere Anreize soll die Bundeswehr attraktiver werden. Falls sich aber nicht genügend Freiwillige finden, könnte die Wehrpflicht per Bundestagsbeschluss wieder eingeführt werden. So verstehe er den Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius, sagte der Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses und CDU-Abgeordnete Thomas Röwekamp dem ARD-Hauptstadtstudio.
Für den Fall, dass wir schnell merken, dass die personellen Ziele der Bundeswehr nicht ohne verpflichtende Elemente erreichbar sind, werden wir auf die alte Wehrpflicht, das heißt auf den verpflichtenden Wehrdienst und den verpflichtenden Ersatzdienst, so wie wir ihn in Deutschland bis 2011 auch gekannt haben, zurückgreifen.
Anders als bisher soll die Wehrpflicht nicht nur bei einer konkreten Bedrohungslage, sondern auch bei einer Gefährdung der Verteidigungsfähigkeit wieder eingesetzt werden können. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn die Bundeswehr ihre personellen Zusagen an die NATO nicht erfüllen kann. Aktuell dienen rund 180.000 Männer und Frauen in den deutschen Streitkräften. Verteidigungsminister Pistorius hält eine Truppenstärke von 260.000 für notwendig. Er will seinen Wehrdienstgesetzentwurf im nächsten Monat ins Bundeskabinett einbringen.
Die Bundeswehr ist auch Thema in der neuen NDR-Podcast-Folge von Streitkräfte und Strategien. Da sprechen unsere Kollegen mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel.
Genau, und Sönke Neitzel ist unbedingt dafür, dass die Wehrpflicht in Deutschland kommt. Er kritisiert, dass die Politik viel zu zögerlich ist.
Und jedem auf diesem Erdenrund ist klar, es wird mit einer Freiwilligkeit nicht funktionieren. Jetzt kann man das prüfen. Also so verstehe ich Pistorius, dass er sagt, wir prüfen erstmal, ob wir das mit Freiwilligen erreichen. So hat auch der Parteitag sich ausgedrückt. Jetzt kann man natürlich prüfen, ob die Erde eine Kugel ist. Das kann man prüfen, wenn man sich unsicher ist, ob nicht vielleicht die Erde doch eine Scheibe ist. Ich vermute, dass bei der Prüfung rauskommt, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass rauskommt, die Erde ist vielleicht nach intensiver Prüfung in einer ganzen Legislatur, die Erde ist eine Kugel. Wahnsinn. Es kommt dann wahrscheinlich raus, hey, wir brauchen dann Wehrpflichtige. Also eine Sensation. So, also jeder weiß natürlich, dass das ein politisches Zugeständnis an den linken Flügel der SPD ist. Deswegen habe ich auch meines Erachtens zu Recht die SPD als Sicherheitsrisiko mal bezeichnet. Wenn es so eindeutig ist, wenn es so klar ist, dass man diese Zahl von 80.000 oder eigentlich sind es sogar noch mehr, nicht gewinnen wird. Wir werden keine ausreichende Zahl von Logistikern, IT-Lern, Technikern gewinnen. Infanteristen haben wir ja genug. Also das ist völlig eindeutig, wir verlieren Zeit. Und ich frage mich auch, was ist das politische Signal? Wir müssen doch alles tun, um eine Konfrontation zu verhindern. Und wenn der BND-Chef und seine Chefanalysten und der auch Pistorius und Carsten Breuer nicht Schmuh erzählen, also wir eine kriegerische Auseinandersetzung nicht ausschließen können, auch uns vorbereiten müssen, dann müssen wir doch auch Signale senden. Klare Signale der Einigkeit, der Abschreckung. Weil es wird unendlich viel geredet, aber wir haben eben Probleme, ins Machen zu kommen.
Harsche Kritik also von dem Militärhistoriker an der deutschen Politik und das Argument, dass man ja immer wieder hört, dass es nicht genügend Ausrüstung für potenzielle Wehrpflichtige geben würde, das lässt Sönke Neitzel auch nicht gelten.
Ich glaube, im Heer könnte man sofort heute 5.000 Leute Wehrpflichtige aufnehmen, für die hat man ein Bett, für die hat man einen Helm, für die hat man ein Gewehr. Also man kann anfangen, hat aber das politische Signal gesetzt, ja, diese Republik ist bereit, sich anzupassen. Sie hat die Wehrpflicht ausgesetzt in einer bestimmten sicherheitspolitischen Lage. Und sie ist natürlich in der Lage, sie wieder einzusetzen. Und was mich immer aufregt, ich war neulich mit einem Innenminister auf dem Podium, ich sage jetzt nicht aus welchem Bundesland, ich habe wirklich den Eindruck, diese Leute haben den Schuss nicht gehört.
Und das ganze Gespräch mit Sönke Neitzel könnt ihr oder können Sie in der neuen Podcast-Ausgabe von Streitkräfte und Strategien hören, mit seiner Einschätzung zur aktuellen Lage in der Ukraine. Das Thema Sicherheit hat auch eine große Rolle beim Besuch von Bundespräsident Steinmeier im Baltikum gespielt, oder?
Ganz klar, ja. Die baltischen Länder, die grenzen ja unmittelbar an Russland. Und im Baltikum ist die Sorge sehr groß, dass Russland nach der Ukraine irgendwann auch dort angreifen könnte. Steinmeier war schon in Litauen und heute in Lettland. Und da hat er nochmal ausdrücklich die Solidarität Deutschlands betont. Mario Kubina war dabei.
Wie vorher schon in Litauen, sagt Frank-Walter Steinmeier auch in Lettland an die Gastgeber gewarnt, eure Sicherheit ist unsere Sicherheit. Will heißen, falls das Putin-Regime irgendwann NATO-Verbündete in Osteuropa angreifen sollte, würde Deutschland an ihrer Seite stehen. Auch rüstungspolitisch spricht sich der Bundespräsident für mehr Zusammenarbeit aus. Deshalb sind beim Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga auch deutsche Firmen dabei. Ein Hersteller von Luftverteidigungssystemen und ein Munitionsproduzent. Steinmeier wird bei der Pressekonferenz am Amtssitz seines lettischen Gastgebers auch nach seiner früheren Rolle als Außenminister gefragt. Damals vertrat er in den Augen von Kritikern eine russlandfreundliche Linie. Der Bundespräsident schaut kurz zur Decke und sagt dann wörtlich, ich habe nur wenig Verständnis für diese Fragen. Die Lage sei damals eine andere gewesen, weil man nicht habe wissen können, dass das sogenannte Minsker Friedensabkommen für die Ukraine scheitern würde. Und in dieser Situation sei er damals dafür eingetreten, mit Augenmaß vorzugehen, wie es Steinmeier jetzt formuliert.
Jetzt zu unserem anderen Thema. In Katar sind heute die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen weitergegangen. Sie laufen ja unter Vermittlung von Katar, den USA und Ägypten. Und US-Präsident Trump hat sich ziemlich zuversichtlich gezeigt, dass es bald eine Feuerpause geben könnte. Was ist denn da dran?
Ja, Trump hat das bei seinem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu gesagt. Schauen wir mal, worum es konkret geht. Es ist ein Vorschlag der internationalen Vermittler für eine Waffenruhe von 60 Tagen zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Dazu gehört dann auch, dass die Hamas schrittweise weitere Geiseln freilässt und Israel palästinensische Häftlinge. Naja, und Trump meint, dass es noch in dieser Woche tatsächlich ein Abkommen geben könnte. Wie die Perspektiven nun sind für Israel und die Region, darüber hat mein Kollege Sebastian Ottowitz mit unserem Tel Aviv-Korrespondenten Julio Segador gesprochen. Und er hat ihn gefragt, für wie groß er die Chance für eine baldige Waffenruhe hält.
Also ich denke, dass die Chancen möglicherweise gar nicht so schlecht stehen. Sie haben ja eben schon Donald Trump genannt und der macht eben auch mächtig Druck von den USA aus. Trump will diese Waffenruhe. In diesen Tagen ist ja auch Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, bei ihm. Da wird natürlich über dieses Thema sehr, sehr eng gesprochen. Trump hat den Krieg zwischen Israel und dem Iran nach 12 Tagen ja auch mit einer Waffenruhe quasi beendet. Er hat diese Waffenruhe durchgesetzt und er will nun auch im Gazakrieg diesen Deal, aber der ist nicht einfach, das muss man ganz offen sagen, denn nach ein, dreiviertel Jahren Krieg sind die, ja, man kann sagen, die Fronten buchstäblich ziemlich verhärtet. Es geht eben nicht nur um das Ende der Kämpfe, sondern auch um die Frage, welche Nachkriegsordnung in Gaza gefunden wird. Und da gibt es ganz verschiedene Konstellationen, verschiedene Protagonisten, die da in Frage kommen. Es geht aber vor allem, und das macht eben eine Lösung so schwierig, auch um das Schicksal von ca. 2 Millionen Palästinenser, die im Kriegsgebiet sind, dort Flüchtlinge sind und deren Zukunft natürlich da geklärt werden muss.
Man hört jetzt aber, dass die Hamas ja grundsätzlich auch zu einer Waffenruhe bereit sein soll, fordert aber zum Beispiel mehr humanitäre Hilfe. Israels Premier Netanyahu lehnt das ab. Welche Rahmenbedingungen müssten denn gelten, damit beide Seiten so eine Waffenruhe auch einhalten würden?
Naja, es gibt auf beiden Seiten, ich nenne es mal Knackpunkte, die wirklich nur sehr, sehr schwer zu lösen sind. Und das ist die Schwierigkeit. Und ehrlich gesagt fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, wie das gelöst werden könnte. Denn wir reden über diese Knackpunkte inzwischen seit über einem Jahr, eigentlich seit Mai vergangenen Jahres, wo ja Joe Biden, der frühere US-Präsident, auch seinen Waffenruheplan präsentiert hat. Und da geht es eben darum, dass die Hamas unbedingt möchte, dass die israelische Armee sich vom Philadelphia-Korridor zurückzieht, vom Netzarim-Korridor. Der Philadelphia-Korridor ist eben diese Pufferzone zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, die momentan besetzt wird vom israelischen Militär. Da soll der Schmuggel verhindert werden aus Ägypten, vor allem der Waffenschmuggel. Deshalb sind dort die israelischen Soldaten. Dann der Netzarim-Korridor ist besetzt von Israels Armee. Der trennt den Gazastreifen in einen Nordteil und einen Südteil. Auch da soll die israelische Armee sich zurückziehen, fordert die Hamas. Und dann natürlich aus dem Norden. Das sind die Forderungen der Hamas, die Israel kategorisch ablehnt. Und Israel selber fordert natürlich auch bestimmte Dinge, etwa die Entwaffnung der Hamas. Die Hamas-Kämpfer sollen den Gazastreifen verlassen und die Hamas soll künftig weder politisch noch militärisch eine Rolle spielen. Das wiederum lehnt die Hamas ebenfalls kategorisch ab. Also ich sehe hier wirklich Punkte, die nur sehr, sehr schwer zu überwinden sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es am Ende wirklich ja ein Machtwort geben wird, möglicherweise von Trump, der sagen wird, entweder die Hamas macht damit oder sie wird weiter dezimiert, wie wir es ja momentan sehen.
Ganz zentraler Punkt in diesem möglichen Abkommen ist die schrittweise Freilassung von israelischen Geiseln. Ist das ein Angang, mit dem auch die Angehörigen umgehen können?
Nur sehr, sehr schwer. Und ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich mit vielen Angehörigen der Geiseln auch gesprochen. Natürlich freuen sie sich über jeden Einzelnen, der freigelassen wird. Aber es ist, und da fällt immer wieder dieses Wort der Selektion, auf die sie natürlich keinen Einfluss haben. Und was mir die Angehörigen immer wieder sagen, es bleibt einfach wenig Zeit. Diese Geiseln sind seit über 640 Tagen in der Hand der Hamas, sie sind körperlich sehr, sehr geschwächt. Man weiß von einigen, übrigens auch von einer deutschstämmigen Geisel, dass die ganze Zeit wirklich in einem Tunnel war. Die hat kein Tageslicht gesehen. Und die Angehörigen sagen, es muss jetzt eine Lösung gefunden werden, damit alle und nicht nur Einzelne freigelassen werden. Und es ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema für die Angehörigen. Aber sie freuen sich über jeden Einzelnen, hoffen aber, dass natürlich eine Gesamtlösung gefunden wird.
Eine Gesamtlösung, die dann natürlich auch für die Zukunft der ganzen Region gefunden werden muss. Bei den Gesprächen zwischen Trump und Netanyahu gestern zum Beispiel ging es ja auch um die Zukunft der Menschen im Gazastreifen. Da hat Netanyahu gesagt, wenn sie bleiben wollen, sollen sie bleiben können. Und wenn sie gehen wollen, dann sollen sie gehen können. Das klingt, wenn man nur diesen Satz betrachtet, erst einmal nach Angebot, nach Offenheit, auch nach einer Verbesserung der Situation. Warum sehen die Vereinten Nationen trotzdem die Gefahr einer ethnischen Säuberung?
Weil die bisherige Kriegsführung eigentlich keinen anderen Schluss zulässt, weil hier wirklich die Menschen herumgeschoben worden sind, wie auf einem Schachbrett seit gut ein Dreiviertel Jahren. Jetzt werden sie alle im Süden oder besser gesagt im Südwesten des Gazastreifens konzentriert. Und weil es natürlich auch immer wieder die Äußerungen vor allem der rechtsextremen Regierungsmitglieder hier in Israel gibt, die sagen, dass die Menschen raus sollen aus dem Gazastreifen und die dann auch im gleichen Atemzug sagen, dass das Gebiet zum Teil mit Juden besiedelt werden soll. Also das lässt natürlich, und das ist die Kritik auch von den Vereinten Nationen, den Schluss zu, dass es am Ende eine ethnische Säuberung ist. Es gibt jetzt wieder neue Konzepte, ein Konzept der sogenannten humanitären Stadt. Das hat der Verteidigungsminister Israel Katz gestern ins Spiel gebracht, wo 600.000 Menschen auf dem Gebiet von Gaza City, also quasi auf den Trümmern, soll da eine, wie er es genannt hat, humanitäre Stadt aufgebaut werden. Es ist wohl eher ein Auffanglager, wenn man das so glauben muss. Aber es zeigt schon, die Konzepte, wie es eigentlich weitergehen soll, die sind sehr, sehr rudimentär. Keiner weiß so richtig, was eigentlich aus den Menschen werden sollen. Und die Extremen, die sagen ganz offen, die sollen raus aus dem Gazastreifen.
Und damit endet unser Podcast Krieg und Terror. Wir verabschieden uns für heute. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war
Gisela Former aus der Nachrichtenredaktion. Tschüss auch von mir und vielen Dank fürs Zuhören.